Ich befürchte leider Kopfschütteln angesagt. Kopfschütteln darüber, über was so nach und nach sich immer noch entwickelt und was herauskommt und was rings um das, was NSU-Komplex heißt, sich immer noch ereignet. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Vor 14 Tagen ist aufgetaucht, dass eine weitere Zeugin des NSU verstorben ist. Damit wird die Liste derjenigen, die Zeugen gewesen sind, Beteiligte, Helfende oder aber irgendwie am Dunstkreis des NSU dran waren, auf inzwischen 9 Tote angewachsen ist. Das weckt natürlich nach wie vor ganz schnell die Ideen, verschwörungstheoretisch unterwegs zu sein. Das muss man vielleicht nicht unbedingt. Man kann da auf die Fakten schauen. Und die Fakten, die liegen auch im Gericht in München auf dem Tisch, zumindest weitgehend, und werden kritisch betrachtet von Leuten, die im Gerichtssaal sind. Zu denen gehört Fritz Borschel, Journalist und seines Zeichens von Anfang an des Prozesses in München dabei. Und ich freue mich, ihn am Telefon begrüßen zu können, um mal wieder drauf zu schauen auf das, was in den letzten Verhandlungstagen passiert ist. Guten Morgen, Fritz.
Guten Morgen, hallo.
Vielleicht können wir, bevor wir auf die Prozessverläufe der letzten Treffen dort zurückkommen, noch mal ganz kurz auf eine Einordnung kommen, was den Tod dieser möglichen Zeugin angeht. Was ist sozusagen das, was du darüber weißt, und wie gestaltet sich das aus deiner Sicht?
Also, ich würde dringend dazu raten, bei der Zahl 9 schon mal die Kirche im Dorf zu lassen. Das sind meines Erachtens zu viele merkwürdige Todesfälle, weil etliche dabei sind, wo jemand, also wir müssen uns einfach klar machen, dass im Laufe von fast 4 Jahren eines Prozesses einfach auch Leute sterben. Das ist einfach, wenn wir die Zeugin W nehmen, eine Zeugin des Tattages in Heilbronn, 25. April 2007, die ist 80-jährig, jetzt vergangenes Jahr gestorben. Die würde ich jetzt nicht zum Zeugensterben in Anführungszeichen dazuzählen. Ähnliches gilt für einen anderen Zeugen aus der Kolbstraße, wo ebenfalls eine Erkrankung vorlag. Es gibt schon, sagen wir mal, 6 tote Leute, die Zeugen hätten sein können, vor Gericht oder auch vor den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, deren Tode merkwürdig sind, sehr viele Merkwürdigkeiten damit verbunden sind, die zum Teil recht hastig, möchte ich mal sagen, beerdigt oder gar eingeäschert wurden, so wie jetzt die jüngste Tote, Corinna B., eine 46-Jährige aus Ludwigsburg oder aus der Nähe von Ludwigsburg, die in den 90er Jahren offensichtlich mit dem Kerntrio des NSU, also Mundlos, Bönhard, Schäpe, befreundet gewesen sein soll, das Kerntrio soll sie des Öfteren in Ludwigsburg besucht haben. Sie war außerdem mit einer Szenegröße dort liiert, Hans-Joachim Schmidt, der ebenfalls in der Nazi-Szene eine große Rolle dort gespielt hat. Also das ist merkwürdig. Die Frau kann auch nicht mehr untersucht werden, denn sie ist bereits eingeäschert. Und diese Merkwürdigkeit, dass sehr schnell irgendwie mit, wie soll ich mal sagen, die Beweismittel bereinigt werden, wenn wir das jetzt mal in einem etwas ironischen Jargon sagen, zieht sich ja durch diese Todesfälle, vor allen Dingen, wo es sich um die jüngeren Leute handelt. Also wir haben am 16. September 2013, ein halbes Jahr nach Prozessbeginn, den toten Florian Heilig, der auf dem Weg zum Landeskriminalamt zu einer Aussage über den NSU angeblich auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart in seinem Auto verbrannt ist. Und das wurde innerhalb kürzester Zeit als Selbstmord deklariert und keine weiteren Untersuchungen angestellt, obwohl Florian Heilig gesagt hat, er fühle sich bedroht, er werde von Leuten mit dem Tode bedroht und so weiter. Florian Heiligs Freundin damals, ebenfalls wie er 18-jährig, starb 2 Jahre später, Melissa M., an einer Lungenembolie, ausgelöst durch eine Thrombose, die sie sich bei einem Unfall zugezogen hat. Da gibt es also eine relativ plausible Erklärung, die aber auch durchaus Zweifel hervorrufen kann. ein Jahr später wiederum, also Melissa M. im März 2015, ein Jahr später wieder im Februar 2016 soll sich deren letzter Freund Sascha W. wiederum umgebracht haben, erhängt haben. Und jetzt eben ein Jahr, also immer im Jahrestakt im Grunde kommen da Leute ums Leben. Florian Heilig, Melissa M. und Sascha W., beide, also alle drei zwischen 18 und 20 Jahren alt, sehr junge Leute, sehr unwahrscheinlich diese Häufung. Also das kann kaum noch mit natürlichen Hintergründen erklärt werden. Und wen wir natürlich noch auf der Liste haben, ist Corelli, Thomas Richter, der jahrelange V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der in seiner, nachdem er aufgeflogen war, in seiner Zeugenschutzwohnung mit einer Hyperglykämie, einem Zuckerschock, aufgefunden wurde. Auch das ein sehr unerklärlicher Fall. Alle wären als Zeugen in Frage gekommen im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex. Zum Teil tauchen sie auf der berühmten Garagenliste, also dieser Liste, Telefonliste auf, die bei der Durchsuchung der Garagen in Jena im Jahr 98 beschlagnahmt und dann zunächst erstmal ein paar Jahre liegen gelassen wurde. Also wir haben, ach ja, und dann gibt es natürlich noch den aus dem Jahr 2009, das ist so im Grunde, wo gesagt wird, das ist der erste aus diesen Zeugensterben, Arthur C., damals ebenfalls 18-jährig, der taucht auch in den Ermittlungsakten zum NSU auf und auch das ein ausgesprochen merkwürdiger Fall, ebenfalls verbrannt in seinem Auto auf einem Waldparkplatz bei Heilbronn. Also das sind Merkwürdigkeiten, die muss man feststellen. Da muss man sagen, das ist nicht ausreichend geklärt. Da ist irgendwas Schräges dran, dieser Zusammenhang mit dem NSU-Komplex zum einen und zum anderen, was zumindest Corelli angeht, auch der Zusammenhang zum Ku Klux Klan, der ja, sagen wir mal, im Zusammenhang mit der Ermordung von Michelle Kiesewetter in Heilbronn und des Mordanschlages auf ihren Kollegen Martin Arnold durchaus auch eine Rolle gespielt hat, denn der Schichtführer an jenem 25. April 2007 soll ja ebenfalls Mitglied des Ku Klux Klans gewesen sein in Baden-Württemberg, innerhalb der baden-württembergischen Polizei. Also Merkwürdigkeiten ohne Ende. Aber es gibt keinen Hinweis oder keine schlüssige Theorie, wie es zu diesem gehäuften Sterben potenzieller Zeugen im NSU-Komplex kommen konnte. Insofern ist es schwierig zu sagen, dahinter steckt jetzt tatsächlich der Ku Klux Klan, der die Leute ausknipst, die ihn belasten könnten, oder es stecken Polizeikreise dahinter, Sicherheitsbehörden, die möglicherweise unangenehme Enthüllungen verhindern wollen. Das ist alles denkbar. Spekulieren muss auch erlaubt sein, solange zum Beispiel die Geheimdienste in Deutschland die Karten nicht auf den Tisch legen. Aber es bleibt ein ganz diffiziles Feld, wo man tatsächlich sich hüten muss, fertige Verschwörungsideologien auf den Tisch zu stemmen.
Ja, da gerät man leicht ins Fahrwasser, ne? Also auch sozusagen in der Gegenargumentation, weil man es nicht belegen kann, weil nur die Verbindung, so wie du die ja auch gerade aufgezählt hast, sehr merkwürdig scheint. Das allein ist natürlich nicht stichhaltig genug, als dass man damit argumentieren kann. Und das ist ja ein bisschen die Grundlage von dem, was Verschwörungstheorien leider auch ausmacht. Lassen wir es an dieser Stelle dann eben auch bewenden, und die Zeit wird vielleicht zeigen, ob man irgendwann näher daran kommt und die Umstände einordnen kann. Es wird sicherlich ohne Polizeiermittlungen nicht einfacher.
Ja, ich würde ja sagen, was man tatsächlich fordern kann, ist eine unabhängige Untersuchung dieses in Anführungszeichen Zeugensterbens. Also es ist ja offensichtlich so, dass mindestens Verdachtsmomente auch darauf hindeuten, dass da Leute aus den Sicherheitsbehörden, sogenannten Sicherheitsbehörden, möglicherweise am Rande durchaus auch Vertuschungsarbeit leisten oder geleistet haben. Insofern wäre es doch dringend angesagt, dass möglicherweise eine wirklich unabhängige, vielleicht international besetzte Untersuchungskommission diese Toten untersuchen, versuchen nachzuvollziehen, wie es zu dieser Häufung kommen kann.
Naja, vielleicht ist das ja auch ein Thema für das NSU-Tribunal,
Ja.
zumindest angedockt an das, was ja in Vorbereitung ist, auf das wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Lass uns zuerst aber nochmal auf das gucken, was ja dein täglich quasi, sagen wir mal, wöchentlich Brot ist, nämlich die Beobachtung des Gerichtsverfahrens in München. Da gab es ja letzte Woche zumindest die Berichterstattung, dass Beate Zschäpe sich jetzt auf einmal doch mit dem Psychiater zusammensetzen wollte, um vermutlich an dem, was da Gutachten ist, noch arbeiten zu können. Das ist nur ein Aspekt. Kannst du uns mal die letzten Tage aus deiner Sicht schildern?
Ja, also man kann wirklich sagen, das sind die letzten sehr verzweifelten Versuche der Verteidigung Zschäpe irgendwie zu verhindern, dass das Gutachten des Psychiaters Professor Sass, der ja die fast 350 Tage im Gerichtssaal mit uns allen da drin verbracht hat und seine Beobachtungen gemacht hat, dieses Gutachten noch irgendwie ins Wanken zu bringen. Ich würde sagen, schon allein wegen des zeitlichen Overloads, möchte ich mal sagen, 350 Prozesstage wird es dieses Gegengutachten nicht mehr geben können, weil wenn ein Psychiater tatsächlich noch eine sogenannte Exploration von Beate Zschäpe vornehmen würde, dann würde das Monate der Einarbeitung für ihn bedeuten. Er müsste ja die Akten lesen, er müsste den Prozess in seiner Gänze rekapitulieren oder sich rekapitulieren lassen vom Gericht zum Beispiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der vorsitzende Richter Manfred Götzl da nicht drauf einlassen wird. Schon aus Gründen des sogenannten Beschleunigungsgebots, was jetzt doch wieder in aller Munde ist, nachdem es eine Zeit lang doch auch etwas lächerlich klang nach über 3 Jahren. Und insofern ist es eine Wendung, der Versuch Beate Zschäpes jetzt nach ihrem Willen einen Psychiater zu finden, der sie begutachtet. Es ist ein Psychiatrieprofessor aus Freiburg, Joachim Bauer soll es sein, der eine Dauerbesuchsgenehmigung im Gefängnis beantragt hat bei Beate Zschäpe, um mit ihr schon mal ins Gespräch zu kommen, bevor er, so die Hoffnung der Neuverteidigung, Zschäpe noch die Möglichkeit bekommt, sie zu explorieren. Ich vermute, wie gesagt, dass das aus Zeitgründen gar nicht mehr machbar ist. Götzl wird wahrscheinlich erlauben, dass er sie, so oft er will, im Gefängnis besucht und mit ihr spricht. Aber was daraus wird, ob er dann noch als Zeuge vernommen wird, ob er tatsächlich ein Gegengutachten zu verfassen noch in der Lage ist auf die Schnelle der Zeit, ist unwahrscheinlich. Zumal, so habe ich es zumindest in der Süddeutschen Zeitung gelesen, er durchaus kein Spezialist bei der Beurteilung oder Begutachtung von Straftäterinnen und Straftätern ist. Es ist einfach ganz klar, sie merken, dass das letzten Endes wirklich niederschmetternde Gutachten von Henning Sass für sie bedeutet, also für Beate Zschäpe, für die Angeklagte bedeutet, dass sie für sehr lange Zeit hinter Schloss und Riegeln verschwinden wird. Und um das zu verhindern, versuchen Sie jetzt, also ziehen Sie alle Register. Aber ich vermute auch, dass Richter Götzl sagen wird, es kann nicht sein, dass eine Angeklagte kurz vor Ende der Beweisaufnahme noch mit dem ins Spiel bringen eines neuen Gutachters den Prozess weiter in die Länge ziehen kann, weiterhin verhindern kann, dass ein Urteil gesprochen wird. Nebenbei, dadurch, dass dieses ganze Hickhack jetzt seit über 2 Monaten sich abspielt, ist nur noch Beate Zschäpe im Fokus. Weiterhin nur sie. Es geht immer nur um sie, um ihren Geisteszustand, um ihren Seelenzustand, um das, was sie macht, das, was ihre Verteidigung aufstellt, der Streit zwischen der Altverteidigung Sturm, Stahl und Heer mit der Neuverteidigung Borchert, Krase. Alles auf Beate Zschäpe, alle Augen auf Beate Zschäpe, und kein Mensch erinnert sich eigentlich mehr, worum es genau geht bei dem Prozess um die neuen rassistischen Morde, die Ermordung von Michelle Kiesewetter, der Polizistin, und der Mordanschlag auf ihren Kollegen Martin Arnold, den er wie durch ein Wunder überlebt hat, der Anschlag Kolbstraße, Propsteigasse, Taschenlampenanschlag Nürnberg, die 15 Raub- und Banküberfälle, das ist alles sehr stark in den Hintergrund gerückt. Und insofern ist dieses Gewese zwar nachvollziehbar, um Beate Zschäpes Gemütsverfassung, aber auf der anderen Seite auch echt ärgerlich. Man möchte jetzt endlich zum Schluss kommen.
Wenn du das so beschreibst, kann sowas für den Prozess an sich auch eine Rolle spielen? Also dass da sozusagen der Fokus des gesamten Verfahrens so verschoben ist? Weil normalerweise für diejenigen, die sich damit dann in der Auswertung beschäftigen, dürfte es ja keine Rolle spielen. Das ist bloß für alle Beteiligten wahrscheinlich unangenehm.
Ja, nein, es ist auch, wie soll ich mal sagen, dadurch, dass das Gericht irgendwann, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, Mitte 2015 komplett wieder auf die Linie der Bundesanwaltschaft eingeschwenkt ist, ist klar, dass im Fokus des Gerichts jetzt nur noch die Angeklagten stehen. Und da ist Beate Zschäpe nun mal die Hauptangeklagte. Das Gericht hat es unterlassen oder hat es aufgehört, irgendwelche anderen Aspekte des NSU-Komplexes zu beleuchten, die Verstrickung von V-Männern und von Inlandsgeheimdiensten in das ganze Geschehen, das verfolgt das Gericht nun überhaupt nicht mehr. Die haben das aufgegeben. Sie stellen alle Nase lang nun auch höchst fragwürdigen Zeugen, wie zum Beispiel Andreas Temme, der als Verfassungsschützer bei der Ermordung von Halit Yozgat in Kassel dabei war, persönlich ein Glaubwürdigkeitszeugnis aus, obwohl wir uns alle noch gut erinnern können, was für eine Qual das gewesen ist, die 5,5 Tage Andreas Temme im Gericht, wo er sich gewunden hat und gewindelt hat und sich selbst als Opfer von Erinnerungslücken dargestellt hat, ebenso übrigens wie vor dem hessischen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Glaubwürdigkeitszeugnis auch für den Verfassungsschützer aus Brandenburg, Reinhard Görlitz, der sich vor Gericht aufgeführt hat, sowas wie eigentlich sonst nur die Nazi-Zeugen, von denen wir ja auch reichlich hatten. Diese Nazi-Zeugen übrigens waren auch ein Exkurs, möchte man sagen, des Gerichts. Das Gericht hat zugelassen, dass wir im Laufe des Prozesses ungefähr 60 Leute aus der Blood and Honor, Hammerskin, Hardcore-Nazi-Szene, Sachsen, Thüringen, Brandenburg gehört haben im Gerichtssaal. Auch das ist komplett abgeschlossen. Das Netzwerk, was hinter dem NSU stand, ist kein Thema mehr. Und vor dem Hintergrund, dass im Grunde die meisten brennenden Fragen vom Anfang des Prozesses nach wie vor unbeantwortet sind und dieser Prozess jetzt dann bald in sein 5. Jahr geht, ohne dass das geklärt ist und sich das Ganze nur noch um Beate Zschäpe dreht, das ist das, was es so ärgerlich macht, diese ganze Geschichte.
Eine Einschätzung von Fritz Boschel, er ist Journalist und Prozessbeobachter im NSU-Prozess. Was du gerade geschildert hast, in Bezug darauf auf das Netzwerk und auf die Unterbelichtung dieses Komplexes, das ist ja auch ein Begriff, den sozusagen alle beobachtenden Journalisten und Initiativen benutzen, aber nicht der Staat, was ja auch bemerkenswert ist und in der Sache Ausdruck verleiht, die dahinter steckt, nämlich diese Fokussierung auf Beate Zschäpe und die jetzt im Gerichtssaal sitzen. Und das würde mich mal interessieren, welche Rolle spielen die denn? Also Wohlleben und Konsorten?
Ja, also ich meine, Ralf Wohlleben ist, könnte man sagen, der zweite auf der Liste der Angeklagten, also neben der Hauptangeklagten Beate Zschäpe ist er auch so eine Art Hauptangeklagter. Immerhin wird ihm Beihilfe zum neunfachen Mord vorgeworfen. Er hat ja wohl die Beschaffung und die Bezahlung der Mordwaffe Cesca 83 in die Wege geleitet und so wie die Beweisaufnahme gelaufen ist, ist ihm das auch nachzuweisen. Und vor dem Hintergrund hat auch er mit einer hohen Haftstrafe zu rechnen, vermutlich im zweistelligen Bereich. Und auch dort beobachtet man, dass die Verteidigung, die ja die einzige Verteidigung ist im NSU-Verfahren, die sehr eindeutig neonazistisch oder, wie soll man sagen, extrem rechts einzuordnen ist, die schlagen inzwischen auch um sich, die drei, also Wolfram Narath, Olaf Klemke und Nicole Schneiders. Sie versuchen inzwischen, weil sie auch merken, dass ihnen die Fälle wegschwimmen, mit reinen Nazi-Propaganda-Anträgen Stimmung zu machen und auf sich aufmerksam zu machen. Also ich erinnere daran, sie haben zweimal beantragt, dass der Tod von Rudolf Hess, des in Anführungszeichen Führerstellvertreters, untersucht werden müsse im Rahmen des NSU-Prozesses, weil bei Ralf Wohlleben ein Aufkleber gefunden worden ist mit der Aufschrift Rudolf Hess, das war Mord, und ihm das als rechte Gesinnungsäußerung ausgelegt wird und die Verteidigung möchte, dass nun untersucht wird, ob der Tod von Rudolf Hess nicht tatsächlich ein Mord gewesen sein könnte, ein völlig abstruser, rein auf Nazi, Neonazi-Propaganda in Deutschland beruhendes Unterfangen. Und ja, und jetzt kommen noch neue Anträge dazu, dass der Volkstod in Anführungszeichen, also das Aussterben der Deutschen, zu untersuchen sei im Rahmen des Prozesses und so weiter. Also sie schlagen auch nur noch um sich. Und was die anderen drei Angeklagten betrifft, die spielen im Alltag des Gerichts im Grunde keine Rolle mehr. Also Carsten Schulze, der Einzige, der auch Angaben gemacht hat, voll inhaltlich geständig ist, was seine Tatbeteiligung bei der Beschaffung der Waffe angeht. Da hat es noch die Geplänkel gegeben im zurückliegenden Jahr. Aber um die ganzen anderen, also Holger Gerlach und André Eminger, ist es still geworden. Was besonders bei André Eminger auch ärgerlich ist, weil er ist und bleibt ein Hardcore-Neonazi, der sich auch weiterhin gewalttätig offensichtlich betätigt in seiner Freizeit, in dem bisschen Freizeit, was er hat neben dem Prozess, der sich im Prozess selber höchst provozierend und höchst unverschämt verhalten hat. Bei ihm ist die Beweislage relativ dünn, sodass er möglicherweise recht glimpflich davonkommt, was viele durchaus für nicht angemessen halten. Er taucht ja auch im Kontext mit seinem Bruder auf, Mike Eminger, der in Brandenburg lebt, wo er ja auch verhaftet worden ist bei seinem Bruder damals, 2011, und der heute eine ganz große Nummer bei dieser merkwürdigen neuen Nazi-Kleinpartei Dritter Weg ist. Also da gibt es ganz klare Anknüpfungspunkte an die neonationalsozialistische Bewegung in Deutschland. Und ja, die fallen aber weiter nicht auf, weil auch ihre Verteidiger und Verteidigerinnen nicht aktiv sind im Prozess. Das Aufmerksamkeit erregen im Grunde nur die Verteidigung Zschäpe und Wohlleben.